Bommelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Ja, da sind wir wieder mit Auf die Zirbelnuss, den FCA-Podcast auf meinsportradio.de. Die Christelle kann leider diese Woche wieder nicht, aber dafür habe ich mir nochmal einen FCA-Fan geschnappt, der ordentlich Druck ablassen will. Nehme ich den Felix. Hallo Felix.
Servus.
Ja, das war natürlich keine super Partie gegen Freiburg und müssen uns dann noch ein bisschen sammeln und dann geht's gleich los. Ciao.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Manuela Schmermund und bin Paralympicsiegerin im Luftgewehrschießen und auch Gewinnerin weiterer Medaillen bei diversen Spielen. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stelle hierfür ein wunderschönes blaues Schwitzerhandtuch zur Verfügung, was ich bei mindestens 4 der letzten 5 Spielen benutzt habe und was noch mit echtem Schmermi-Schweiß getränkt ist. Und dazu noch ein total schönes Maskottchen von London, den Mandeville. Ihr werdet euch sicherlich an das Einäugige etwas erinnern. Oder gewinne einen der zahlreichen anderen Preise. Unter anderem vom 1. FC Köln. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro dein Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Und da sind wir wieder mit Auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk auf meinsportradio.de. Ja, ich habe mich nicht auch vergessen vorzustellen, hier ist wieder der Stefan und wir sprechen über das Spiel gegen Freiburg vom letzten Samstag. 1-1 ging's aus. Eigentlich möchte man meinen, kein schlechtes Ergebnis, aber wenn man auf die Tabelle blickt, schiebt's uns langsam runter. Felix, was waren so deine ersten Gedanken nach Abpfiff?
Scheißdreck. Also ganz ehrlich, ich empfand das als verschenkte Punkte, ja. Zumal Freiburg ja eigentlich eine starke Saison spielt, also wie du auch gesagt hast, ein Unentschieden gegen Freiburg ist gerade, so wie die Saison spielen, ein gutes Ergebnis, aber wenn man den Spielverlauf betrachtet und auch wie beide Mannschaften sich präsentiert haben, muss man einfach sagen, dass der FCA in der Summe gefährlicher war und einfach Freiburg auch gar nicht so versucht hat, selber das Spiel zu machen und es wären Möglichkeiten da gewesen, für den FCA wirklich das Heft in die Hand zu nehmen, gerade in der zweiten Halbzeit. Aber da hat es dann doch ein bisschen am Personal gehapert. Also aus verschiedenen Gründen. Also einerseits denke ich an den Verletzungen vom FCA. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich fand, die Mannschaften haben sich trotz des starken Windes viel auf lange, hohe Bälle verlassen, weil im Mittelfeld nicht viel ging. Und ich habe mir sehr, 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 sehr gewünscht, dass Daniel Bayer auf dem Platz stünde, um den Freiburg dann da den Schneid abzukaufen, das FCA-Spiel zu ordnen. Oder wenigstens Halil Altintop. Aber man war halt aufgrund des Spielsverlaufs dann mit Moritz Leitner festgehangen, der immerhin viel gelaufen ist.
Ja, da kommt man dann nämlich schon auf den Punkt. Also, wo ich die Aufstellung gesehen habe, fand ich es eigentlich recht ansprechend. Vor allem, wenn man jetzt zurückblickt auf das Spiel gegen Schalke mit einer katastrophalen rechten Abwehrseite mit Schmid, Verhaag und Katscher und alle rausrotiert. Schmid und Verhaag nicht mal im Kader, wahrscheinlich auch wieder teilweise verletzt. Und dafür dann Danzo rein, Teigl rein und dann auch noch Jovelo und Mora weg auf dem Platz. Eigentlich, wie fandest du das vorm Spiel?
Ich fand, also die Dreierkette fand ich gut, muss ich sagen. Sehr robust, sehr kopfballstark. Dann situativ eben mit, wie du gesagt hast, Teigl, der sich rechts fallen gelassen hat, oder Staphylidis, der schlussendlich dann eine Fünferkette draus machen konnte. Und gerade in den ersten 20 Minuten bis zur Verletzung von Rouelau hast du ja eigentlich auch wirklich gemerkt, dass Freiburg damit gar nicht zurechtgekommen ist. Wie gesagt, zumal bei dem miserablen Wetter mit dem starken Wind ja eben viel Zufall auch dabei war. Und die hohen Bälle, ich meine, Hinteregger, Danso und Rouelau haben im Prinzip alle Kopfballduelle gewonnen. Das war bockstark. Also ich bin auch ein bisschen davon ausgegangen, es würde vielleicht weitergehen, aber dann hat sich ja Rouelau irgendwie verletzt, wobei mir nicht klar war, bei welcher Aktion. Er hat ja irgendwie, glaube ich, 2 Minuten vorher den Ball noch an die Latte genagelt, also aus 20 Metern. Ich weiß nicht, ob er sich beim Schuss verletzt hat oder kurz danach, also es war mir unklar. Und dann würde ich sagen, gab es halt kurzen Bruch im Spiel. Und in diesen Bruch hinein machen die Freiburger die erste vernünftige Offensivaktion. Also Katscher kam für Rouelau. Die Dreierkette wirkte kurzzeitig unsortiert. Dann so ein Hinteregger pennen beim Pass in die Schnittstelle zwischen die beiden, was aber auch mit der wegen mangelnden Sortierung zusammenhängen kann. Franz ist durch, Hitz muss alles riskieren, fault ihn. Also ich war ja im Stadion, ebenso wie du, habe es mir auch nochmal angeschaut. Ganz klar, gar keine Frage, Elfmeter, gelbe Karte ist auch okay, denke ich. Es war ein Versuch, den Ball noch also zu erwischen oder abzublocken. War dann echt saublöd und du bist halt aus dem Nichts und gerade aus einer eigenen Druckphase raus in Rückstand geraten. Man kann eigentlich nur sagen, Gott sei Dank hat sich der FCA nicht aufgegeben und sofort zurückgeschlagen mit unserem Supergriechen. Mhm. Diesmal als Kopfballmonster, nicht von außerhalb des Strafraums. Eigentlich würde ich auch sagen, aufgrund der Chancen, die sie kurz vorm Rückstand und danach hatten, wäre auch, also ein 2-1 für den FCA wäre, glaube ich, auch kein unfaires Ergebnis gewesen zur Halbzeit.
Ja, eigentlich dann schon, aber irgendwie ist nach vorne dann auch nichts gegangen und da hast du auch schon ein paar Sachen angesprochen mit dem Mittelfeld. Aber davor würde ich jetzt nochmal eigentlich auf den Elfmeter eingehen, da gab es eigentlich jetzt anscheinend außerhalb vom Stadion dann noch sehr viel Diskussionen darüber, ob das nicht vielleicht dann doch rot war für Hitz. Hast du da eine Meinung dazu?
Also ich meine, es ist in Ordnung so. Wie gesagt, Hitz kommt halt raus. Eben klassische Handball-Torwart-Aktion, spreizt die Beine im Spagat und die Hände. Also wie du halt im Prinzip dich dem Stürmer entgegenschmeißt. Und Franz legt den Ball vorbei und Hitz erwischt ihn halt am Fuß. Aber für mich ist es keine Aktion, das ist eine Aktion, um zu versuchen, den Ball abzuwehren. Und wenn ich die Regel richtig verstanden habe, wenn du versuchst, einen Ball abzuwehren oder zu erwischen, ist das eine gelbe Karte und keine Notbremse. Und wenn die Aktion nur dem Spieler gilt, also in dem Fall, wenn jetzt Hitz zum Beispiel sich einfach seitlich hingeschmissen hätte, und ihn im Vorbeilaufen einfach den Fuß festhält oder so, dann wäre es halt rot gewesen. Also, im Stadion habe ich es eh nicht entscheiden können, aber von dem, was ich mir gestern noch angeschaut habe, also die Zusammenfassung, würde ich halt sagen, völlig in Ordnung so.
Ja, also so wie ich es dann auch noch verstanden habe, kommt dann noch dazu, dass er ihn natürlich seinen Fehler macht. Der Fehler vom Freiburger ist, dass er ihn zu weit nach links rüberlegt, dass dann so theoretisch noch rankommen könnte. Und damit ist es auch nicht mehr klar, letzter Mann anscheinend, weil er ihn eben auf die Seite legt. Okay. Also ist es in der Summe, habe ich jetzt auch von mehreren Experten dann gelesen, dass es gelb ist. Es gab auch Experten, die dann rot gefordert haben, aber anscheinend auch beim Kicker und so auch war gelb richtig. Anscheinend gab es dann auch noch vorher noch ein Handspiel im Strafraum, der Freiburger. Das hat man aber auch nicht so doch, paar Fans haben es dann, glaube ich, schon mitbekommen, aber man war allgemein nicht so angetan vom Schiedsrichter in dem Spiel.
Nee, also, ja gut, sowas ist im Stadion eh schwer zu entscheiden, natürlich mit Handspiel oder so, da blickt man eh kaum noch durch. Mhm. Aber, also, was immer so mein Steckenpferd ist bei Schiedsrichtern natürlich, ist, ich möchte vom Schiedsrichter eine Linie sehen. Es pfeift er kleinlich, pfeift er großzügig, wie versucht er den Spielfluss in den Griff zu bekommen? Und ich fand halt, dass er hat viel laufen lassen, aber eben aufgrund der schwierigen Bedingungen ist selbst ein Team wie Freiburg, sagen wir mal, sehr hakelig gewesen, ungewöhnlich eigentlich. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass sie so unangenehm waren in früheren Zeiten. Und vor allem finde ich es halt, hat er nichts dazu getan, das Zeitspiel des Freiburger Torwarts in irgendeiner Weise einzudämmen. Mhm. Also das ging ja schon in der 15. Minute los bei dem einen Abstoß. Da hat er ewig gebraucht, wofür weiß kein Mensch. Und ich finde, da hätte halt ruhig entschiedener mal dazwischen gehen können und ein bisschen Ruhe reinbringen. Also das fand ich, ja, alles. Ich meine, tut jetzt natürlich zum Spielverlauf nichts zur Sache, aber ich finde es halt immer ärgerlich, wenn der Schiedsrichter eine große Rolle in Spielen spielt, wo es eigentlich gar nicht sein muss.
Ja, es macht es auf jeden Fall nicht einfacher, wenn eigentlich noch ein Tor schießen müsstest und das Spiel selber antreiben musst, dass du irgendwie in die Richtung bekommst und es dann aber immer zerfahrener wird und keinen richtigen Fluss reinkommst. Und da kommen wir dann schon wieder zum anderen Problem, den Spielaufbau vom FCA. Ich glaube, da hast du eine sehr explizite Meinung dazu.
Ja gut, jetzt muss man, also jetzt gehen wir vielleicht mal kurz auf den Spielverlauf ein, weil ich wegen den Auswechslungen, die spielen jetzt natürlich da eine Rolle. Eben Haubelow muss nach 20 Minuten verletzt raus. Wie er sich jetzt herausstellt, Kapselriss im Knie, fällt mehrere Wochen aus, was natürlich jetzt für den Ausblick beschissen ist. Mhm. Später dann wohl auch Moravec verletzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Mhm. Muskelverhärtung.
Also als dann so ging, habe ich mir auch gedacht, was soll denn das für ein taktischer Wechsel sein? Warum springt jetzt ein Riede? Aber es stellt sich wohl auch raus, dass er irgendwie eine Fußprellung hat oder sowas. Und dann habe ich mir, also klar, genau, Bobadilla kam für Moravec, was ja ein sinnvoller Wechsel war. Kuh hat sich zurückfallen lassen. Und dann, um jetzt quasi auf den Höhepunkt meiner Ausführungen hinzuzusteuern, dann bleibt dir halt Moritz Leitner übrig, der den Zehner spielt. Und eben, wie schon vorhin erwähnt, das Beste, was ich über ihn sagen kann, ist, dass er viel gelaufen ist. Er hat sich am Pressing beteiligt. Aber ansonsten hat er halt, also das wäre jetzt ein ideales Spiel gewesen für ihn, seine eigene hohe Meinung, die er von sich selber hat oder immer hatte, zu bestätigen, indem er das Spiel an sich reißt, das Spiel, FCA-Spiel ordnet, und das Spiel war ja auch reif dafür, in der letzten Viertelstunde nochmal konzertiert anzugreifen, aber entweder fehlt die Spielintelligenz oder Selbstvertrauen, oder er kann es halt einfach nicht besser. Und die Frage stelle ich mir langsam schon, ob er nicht einfach ein Zweitligaspieler ist, der sich bis jetzt immer durchgewurschtelt hat nach dem Motto, ja, das ist ein Talent, den muss man nur entwickeln, der braucht nur mal die richtige Situation. Aber ich meine, dass die letzte Mal, als er die richtige Situation hatte, war er Zweitligaspieler bei uns. Dortmund war zu groß für ihn, Stuttgart hat er nicht gepackt. Gut, Lazio Rom sowieso nicht. Mhm. Und jetzt hampert er wieder bei uns rum. Ja? Also von mir aus kann er auch wieder zurück nach Giesing gehen und dann gehen in die dritte Liga. Also würde nicht vermissen. Und jetzt, um den Punkt zu kommen, deswegen waren die Verletzungen so ärgerlich, weil eigentlich mit der dritten Auswechslung, das wäre optimaler Zeitpunkt gewesen, zu sagen, jetzt bringe ich für eine Viertelstunde einen Halil Altintop, statt einen Leitner, der stellt sich da vorne rein, macht die Bälle fest, verteilt die intelligent, wie er es immer macht, bringt da vorne den Angriff nochmal Struktur rein, schickt einen Boba, schickt einen Teigl, schickt einen Staphylides in die Position oder setzt einen G ein. Das wäre für mich jetzt für die Schlussoffensive, da, also im Rahmen von dem, was auf der Bank ist, der optimale Wechsel gewesen. Und jetzt warst du wegen den Scheißverletzungen halt, waren dir die Hände gebunden und bist mit Mo Leitner festgesteckt. Also ich weiß nicht, ob du das anders, ob das vielleicht aus deiner Perspektive anders ausgesehen hat, aber da hat wirklich ein Bayer oder ein Altintop gefehlt.
Ja, das auf jeden Fall. Das andere ist natürlich, dass ein Dominic Kor immer noch nicht so nach vorne mit reinspielen kann, wie ein Daniel Bayer. Und das andere ist dann, ich hätte dann vielleicht Altintop sogar für Danzo gebracht, aber das ist natürlich dann so Hochrisikowechsel. Ja. Dass du die Dreierkette auflöst und dann wieder auf Viererkette umschaltest quasi. Und wenn du es wirklich unbedingt gewinnen willst. Und das Risiko ist am Baum nicht gegangen. Ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, aber durch diese dummen Verletzungen ist es natürlich. Ging es auch ganz schwierig. Und ja, jetzt hat er halt wieder den Leitner probiert und jetzt konnte er das in dem Spiel nicht mehr korrigieren, kann er es erst in den nächsten Spielen korrigieren. Sehe es eher dann als Ausblick dafür, dass er dann Schmied und Verhaag ganz rausgeworfen hat, dass er und Katscher, dass er anscheinend doch dazulernt. Aber insgesamt, vielleicht war die Dreierkette auch ein bisschen zu viel, weil es anscheinend auch Freiburg eigentlich tief gestanden ist. Gegen Schalke wäre die Dreierkette richtig gewesen und jetzt gegen Freiburg war es dann schon wieder fast zu defensiv. Und dann kommt der FCR wieder in sein großes Problem, wenn er selber das Spiel machen muss und keine Konter fahren kann, dann steckt er irgendwie ganz fest. Also, und wenn dann Bobadilla nicht von Anfang an spielt, dann geht's ganz, ganz schwierig. Weil Bobadilla hat man dann auch gar nicht mehr so richtig gesehen, weil das war dann schon zu zerfahren, das Spiel. Und ja, ganz schwierige
Partie. Naja. Er hatte ja noch die eine Situation, wo er mit einer Drehung rechts den Freiburger aussteigen lässt und sofort in die Mitte flankt. Und wo mein besonderer Freund da sich hätte rehabilitieren können, kommt aus 6-7 Metern zentral komplett frei zum Kopfball und nickt den halt schwach. Links einen Meter am Tor vorbei. Ich meine, so, sag mal so, selbst wenn der aufs Tor gekommen wäre, den hätte der Torwart gehabt, auch wenn der in die Ecke gegangen wäre. Und dann habe ich mir halt vorgestellt, wie schön es wäre, wenn es nicht Mo Leitner gewesen wäre, sondern Alfred Finn Boggerson oder Halil Altintop, ja, die da hochgestiegen wären. Oder sogar G. Der G ist ja auch ein guter Kopfballspieler eigentlich. Und den Ball einfach mit dem Schädel in die Ecke gerammt hätten. Und dann bräuchte man sich jetzt nicht so aufregen über die verschenkten Punkte. Also ich meine, Bobadilla hatte durchaus einen Einfluss, aber halt zu wenig Zeit und eben das Spiel war eben sehr zerhakt, also zerfahren. Und wie gesagt, es sind keine Entschuldigungen, aber die Bedingungen waren echt unangenehm, also auch auf den Tribünen. Es war nass, kalt, es war sackwindig. Und du hast es bei den Bällen auch gemerkt, dass die Spieler sich öfters verschätzt haben. Also es war sicherlich nicht die Bedingungen, um jetzt ein Kurzpass-Zauberspiel aufs Parkett zu legen. Aber andererseits, eine Mannschaft wie der FCA kann sich auch Punkte erkämpfen. Aber du hattest halt in der zweiten Halbzeit nur das Gefühl, entweder irgendjemand macht einen groben Schnitzer oder du gurkst irgendeinen Standard rein, aber irgendwie mehr war wohl nicht.
Ja, weil das war dann das andere. Wenn du das, die Emotionen im Stadion ist auch gar nicht so hochgekocht, dass dann der irgendwie noch reingewirkt wird, dass dann das, die Stimmung steigt und steigt und steigt. Es war irgendwie nicht diesmal, es war auch irgendwie durch das zerfahrene Partie ist es dann auch ein bisschen ruhiger geworden im Stadion, deswegen ist auch nicht der Hexenkessel für so eine wichtige Partie dann zustande gekommen irgendwie. Ja, das andere, was mir halt auch noch aufgefallen ist, ja, also was dann natürlich der große Vorteil von der Dreierkette ist, ist natürlich, dass Teigl und Stafelidis jetzt sich dann mehr zutrauen auf den Außenbahnen und da wirklich angetrieben haben, was die Leute im zentralen Mittelfeld irgendwie nicht so hingebracht haben, haben die beiden dann wenigstens hingestürmt.
Ja, also ich meine, für mich ist Stafelidis, also jetzt gerade in der Rückrunde sicherlich der wertvollste Spieler beim FCA. So wie er sich immer wieder einbringt und auch intelligent nach vorne geht und auch kämpferisch einfach vorangeht. Der ist schon auch einer, der die Leute mitreißen kann. Und wie du sagst, leider halt eben in einer exponierten Rolle, weil momentan die Impulse aus dem Mittelfeld fehlen. Ich würde sagen, klar, Co ist eher der kämpferische Typ von den drei Akteuren. Ja gut, vier. Co musst du auch noch mit reinnehmen. Also denk Morabek noch am besten gemacht. Mhm. Was das Spielerische anging. Ja, aber es war halt einfach zu wenig. Und es wäre halt ein Spiel gewesen, in dem was ging. Also Freiburg hat nicht das feine Spiel und das kompakte Spiel gehabt, was man von ihnen dieses Jahr auch schon gesehen hat. Sie haben ihre Konter auch nicht so ganz so konsequent ausgefahren, wie sie es auch schon getan haben. Es wäre halt echt ein Spiel, also Freiburg spielt eine starke Saison und ich denke, die werden auch beim Abstiegskampf nichts zu tun haben. Schlussendlich, da kommen wir vielleicht eh noch gleich drauf. Aber das war so ein Spiel, wo du die echt hättest pflücken können. Und das ist halt eine vergebene Chance. Und es werden halt jetzt momentan mit jedem Spieltag weniger und vor allem weniger gute Chancen, die Dreier einzufahren. Und da ist einfach was verpasst worden.
Ja, ja. Der Patrick Hauser hat sich auch noch gesagt, Freiburg ohne Petersen und ohne Griffo, da wird es ein sehr zerfahrenes Spiel. Das ist dann tatsächlich auch geworden, weil Freiburg eigentlich keine wirklich spielstarken Spieler dabei hatte.
Nee, eigentlich nicht, ne. Und dann kommt noch ein bisschen dazu, dass die Freiburger auch sie waren nicht zweikampfscheu, aber sie waren zweikampfkonsequenzenscheu. Also, okay, es gab durchaus die Verletzungen auf beiden Seiten und im Zweikampf kann man sich auch mal wehtun, aber doch nicht in jedem Zweikampf. Also, es gab da so eine Phase, da habe ich gedacht, da liegt ja nach jedem Zweikampf einer am Boden. Und das kann ich mir dann auch trotz des schwierigen Geläufs nicht vorstellen. Also da. Und ich kann es mir leider auch nicht, also ich halte ja von Christian Streich als Trainer und Mensch halte ich sehr viel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er seiner Mannschaft solche Vorgaben gegeben hat, sich nach jedem Zweikampf am Boden zu wälzen. Aber irgendwie, das hat natürlich den zerfahrenen Charakter des Spiels nicht eher gefördert als gehemmt. Ich habe es, glaube ich, zum ersten Mal erlebt, dass nach der ersten Halbzeit 4 Minuten nachgespielt werden. Ich glaube, so spät bin ich in Augsburg noch nie in die Halbzeitpause gekommen.
Ja, und dann in der Nachspielzeit waren dann trotzdem nochmal sehr lange Unterbrechungen. Eigentlich hätte die nochmal mindestens 3 Minuten nochmal weiterlaufen lassen müssen, wenn es perfekt gemacht hätte.
Ja. Okay, also fairerweise, Freiburg habe ich, so wenig es richtig verstanden habe, auch 2 Spieler wegen Verletzungen auswechseln müssen. Also wie gesagt, schwieriges Geläuf, Da kann man sich schneller mal wehtun oder bleibt man am Boden hängen. Gar keine Frage. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, halt nicht in jedem Zweikampf.
Ja, also ich denke, Rovelo mit Kapselriss, Kapselriss. Ist natürlich auch so typisches schweres Geläufverletzung.
Ja. Ja, das ist jetzt halt wieder super, weil ich meine, Rovelo haben wir jetzt, ich meine, wie viele Spiele hat er gemacht diese Saison? 5? 6? Ich meine.
Ja, bitter. Sehr bitter.
Ja.
Ja, das wird jetzt auch wieder einige Wochen dauern. Sonst, was haben wir noch sonst noch zum Spiel zu sagen?
Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, es hat mir natürlich wieder das Gefühl bestärkt, die Langzeitverletzten, gerade Finn Bogason und Bayer, wieder zu sehen. Und ich hoffe, das ist jetzt erstmal Länderspielpause, 2 Wochen Zeit nochmal, dass in Herrgotts Namen die jetzt endlich zurückkommen.
Ja. So, ja, Kevin Danzer hat jetzt schon wieder von Anfang an gespielt. Also ich fand, er hat eigentlich überzeugt. Was fandest du?
Ja, also ich finde, er macht sehr abgeklärt. Was der große wenn ich gerade in der ersten Halbzeit an eine Situation denke, wo er sich, glaube ich, an der Eckfahne freigedribbelt hat. Wenn der versucht, einen Ball zu kontrollieren oder dann ein bisschen was spielerisch zu lösen, habe ich jetzt nicht mehr so die Angstzustände wie zum Beispiel beim Djibril Sanko oder so seiner Zeit. Also ich finde, und was halt der Vorteil von Kevin Dunn so ist, ist ganz klar, er ist deutlich schneller als Kutscher und Hinteregger. Und er ist halt dann, die Waffe ist, wenn du halt einen schnellen Stürmer hast, ist er derjenige, der noch am ehesten mitkommen kann. Also neben den Außenverteidigern, gut, Teigl sowieso, oder auch Staphylidis. Aber dann, ich meine, wenn ein Hinteregger überspielt ist, dann holt er meistens nicht mehr ein. Mhm. Und Kevin Danzo, was war ein Heimspiel davor, gegen Rhabarber Leipzig, hat er doch den einen wunderbar abgerätscht im Strafraum, einfach weil er ihn eben noch geholt hat.
Ja. Ja, das ist das, was ich auch gemeint habe gegen Schalke. Also gegen Schalke wirst du mit Teigl und Danzo von Anfang an eigentlich recht gut auf der rechten Seite aufgestellt gewesen. Mei, muss jetzt Baum einfach seine Lehren draus ziehen und gegen welche Mannschaften er die Lehren ziehen muss, sprechen wir dann gleich. Bis gleich.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Und da sind wir wieder mit auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk auf meinsportradio.de. Der FC Augsburg gerät langsam in die Bredouille im Abstiegskampf. Und als nächstes steht uns die Bayern bevor. Das ist natürlich kein leichter Gegner. Aber für den FC Bayern habe ich natürlich jetzt auch wieder den perfekten Partner da mit dem Felix. Felix, wie schaut's aktuell eigentlich bei den Bayern aus?
Ja, also leider für die Augsburger Hälfte meines Herzens sehr gut. Die haben sich jetzt so einen richtig schönen Lauf reingespielt. Bayern steht fast zum ersten Mal der Saison fast der ganze Kader zur Verfügung. Die sind zum richtigen Zeitpunkt der Saison verletzungsfrei. Also vielleicht hat Carlo Ancelotti tatsächlich den Kader richtig gemanagt. Und wie im Abstiegskampf, so auch, wenn es um Titel geht, zählt von März bis Mai. Da werden die wichtigen Spiele gewonnen. Und anscheinend wird Ancelotti jetzt seinem Ruf gerecht, die Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt in Topform zu haben. Was jetzt vom Spielplan her extrem ungünstig für den FC Augsburg ist. Da die Bayern eine gute Mischung haben zwischen so Spiele dominieren, die Tore schießen und dann die Ergebnisse auch nach Hause spielen. Also gerade jetzt in Mönchengladbach, wo sie sich in den letzten Jahren immer schwer getan haben, haben sie jetzt auch wieder einen relativ souveränen Auswärtssieg geholt. 13 Punkte vor, wo man jetzt normalerweise auch sagen könnte, vielleicht lassen sie gegen Augsburg locker. Aber das glaube ich halt nicht, weil A, es ist Länderspielpause. Da wird Ancelotti, der nicht viel rotiert, wahrscheinlich auch nicht rotieren. Und vermutlich, wenn sich bei den Länderspielen keiner verletzt, mit der besten Elf gegen den FCA auflaufen. Und das ist halt schwierig, weil alle Offensivspieler, ich meine, Ribéry, Robben ist heiß, Müller hat wieder getroffen. Wenn sich Müller auch noch einen Lauf hat, Müller, Lewandowski, Robben, Ribéry, beim besten Willen, auch mit der starken Dreierkette, ja, oder wenn du jetzt halt überlegst, dass gut, entweder du stellst mit der Viererkette auf und du hast Danso und Hinteregger, oder du stellst eine Dreier- oder Fünferkette auf, was bedeutet, dass Gojko Kaca wieder ran muss, der ja auch, sagen wir mal so, also er ist solide, aber halt nicht mehr. Und da sehe ich halt einen unangenehmen Nachmittag in Fröttmanning auf den FC Augsburg zukommen.
Ja, vorhin hast du es schon erwähnt mit Carlo Ancelotti. Ich habe so in deinen Tweets über die letzten Monate so vernommen, dass du eigentlich am Anfang noch nicht richtig mit ihm arm geworden bist. Hat sich jetzt aber anscheinend dann doch deutlich geändert, oder?
Ja, es war halt immer so ein bisschen schwierig. Also ich glaube, du bist in so ein bisschen in der Situation, dass du weißt, es sind dieselben Spieler und die können es eigentlich besser. Und du fragst dich, warum sie es nicht abrufen. Und dann fragst du dich eben auch, ist es der Trainer? Ist es ein Kopfproblem? Ist es ein Kopfproblem, wogegen der Trainer vielleicht nichts machen kann? Und offensichtlich war es einfach eine Sache, dass, also ich glaube tatsächlich mit ein bisschen jetzt rückblickend, dass ein Problem war, ist, dass unter Guardiola die Bayern-Spieler gemicromanaged wurden. Also die haben ja immer Anweisungen bekommen in jeder Spielsituation, was sie machen sollen, was sie ändern sollen und so weiter. Und dass Ancelotti halt eher der Spiel, der Trainer ist, der durchaus die Taktik und so und alles, also intensiv einstudiert und alles. Aber auf dem Spielfeld sagt, ich habe hier gute, ich habe Weltklasse-Spieler, die müssen es selber regeln können. Und ich glaube tatsächlich, dass du, dass die Spieler offensichtlich eine Zeit gebraucht haben, um wieder ein bisschen selber zu denken auf dem Platz und selber Lösungen zu finden. Offensichtlich haben sie sich jetzt auf der Ebene eingespielt und dann ist halt das individuelle Können so hoch, dass sie die gefährlichen Situationen erzeugen können und jetzt eben auch dann souverän ausspielen.
Okay.
Ich weiß nicht, wie es aus der Außenperspektive ausschaut. Ich weiß nicht, ob du viel dazu kommst, den FC Bayern zu schauen.
Also ich habe jetzt bloß in den letzten Wochen mitbekommen, dass vor der Winterpause sah es ja so aus. Also eigentlich war genau der Knackpunkt das Spiel gegen Leipzig. Bis dahin sah es so aus. Okay, wenn sie gegen Leipzig nicht gewinnen, dann könnte es eine spannende Saison werden. Und Leipzig könnte dann ständig dranbleiben oder vielleicht noch eine andere Mannschaft. Und irgendwie, danach ist irgendwie der Knoten bei den Bayern aufgerissen und seitdem läuft es eigentlich. Sie hatten dann hin und wieder schon mal so ein Unentschieden noch drin oder so. Aber ansonsten lief es jetzt eigentlich deutlich runter bei den Bayern und die Mannschaften dahinter haben eigentlich sehr viel Platz gelassen jetzt auf einmal. Das jetzt auf einmal.
Ja. Also man kann die Bayern-Abwehr teilweise schon auch in Bredouille bringen durch Kontersituationen mit dem schnellen Umschalten oder so. Aber ich glaube halt nicht, dass das, nehmen wir mal an, das läuft gut für den FC Augsburg, dann ist da vielleicht ein Tor drin. Aber das heißt, du darfst bloß eins kassieren. Und deswegen sehe ich trotzdem der FC Augsburg ja durchaus den Bayern oft Paroli bieten konnte und sich nie wirklich hat dieses 0-4, glaube ich, aber richtig abschießen lassen hat sich der FC Augsburg eigentlich nie. Gehe ich auch nicht davon aus, aber ich gehe halt auch nicht davon aus, dass es für einen Punkt reicht. Wobei natürlich die Punkte, wie es eigentlich für jeden gilt, die Punkte holst du nicht in München, außer bei den Blauen, aber die als Punktelieferant sind ja nicht mehr unsere Liga.
Klopf,
klopf. Ja, klopf, klopf, klopf. Das heißt, da muss man eventuell an dem Spiel schon vorbeischauen und weil dann geht's ja auch Schlag auf Schlag, weil wegen der blöden Länderspielpause ja gleich eine englische Woche ansteht, von denen wir, glaube ich, dann ansonsten keine mehr haben in Augsburg. Deswegen sich die Frage stellt, wie denn Manuel Baum seinen Kader managt, wenn 4 Tage später das Heimspiel gegen Ingolstadt ansteht.
Ja, also auf jeden Fall, das ist jetzt Derby nach Derby, Underby nach Underby.
Ach ja.
Und es ist natürlich super schwierig eigentlich, weil du bist eigentlich, Ingolstadt ist eigentlich der Pflichtsieg überhaupt. Ja. Wenn du jetzt gegen die nicht gewinnst, dann wird es richtig, richtig eng unten. Vor allem, wenn du gegen die verlierst, kommen die vielleicht sogar noch hoch. Mhm. Das sind natürlich schon das ganze Stück weg mit 9 Punkten, aber...
Nee, also tatsächlich sogar 10. Also vielleicht können wir kurz auf die Tabellensituation eingehen.
Ja.
Also der FC Augsburg hat 29 Punkte und der FC Ingolstadt auf Platz 17, 19. Also das ist schon mal das Gute. Man hat einen 10-Punkte Abstand auf den direkten Abstiegsplatz, aber leider nur 2 Punkte auf den Hamburger SV auf Platz 16, dem Relegationsplatz. Zwar auch ein deutlich besseres Torverhältnis, aber das Problem ist, es hat momentan eben 4 Mannschaften mit 29 Punkten, Augsburg, Mainz, Bremen, Wolfsburg, von denen eigentlich momentan nur eine, die ich, also Bremen und Wolfsburg haben jetzt mit den Trainerwechseln bzw. Wintertransfers einen positiven Lauf gestartet, so, ebenso wie Hamburg. Und die haben vom Kaderpotenzial eigentlich auch ein bisschen mehr als der FCA. Und die einzige Mannschaft da unten drin, also auf den 29 Punkten, die eben so einen gegenläufigen Trend und vielleicht auch einen Kader von ähnlicher Stärke hat, sehe ich halt, ist es Mainz. Also das wäre ein Kandidat, den man hinter sich lassen könnte. Also ich halte jetzt für Leverkusen hat zwar 31 Punkte, aber es halte ich jetzt mal für unrealistisch. Vor allem, weil Leverkusen für uns immer blöd ist. Außer Marvin Hitz. Ja. Aber ansonsten ist Leverkusen immer echt bescheiden. Genau. Und jetzt, um nochmal auf genau den Punkt, den du angeschnitten hast, zurückzukommen. Genau deswegen ist das Heimspiel gegen Ingolstadt so wichtig, weil mit dem Sieg dort könnte man Ingolstadt wirklich endgültig da unten halten und sagen, mit dem direkten Abstieg hat man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nichts zu tun.
Ja, deswegen muss man jetzt einfach schauen, wie man gegen Bayern spielt. Kuh ist er auf jeden Fall schon mal... hat die schustische, künftige gelbe Karte vor dem Bayern-Spielsieger eingehandelt gegen Freiburg.
Ja, okay.
Also der ist schon mal raus, kann sich dann schon mal nicht verletzen. Außer natürlich wieder in Südkorea, ja. Weil er bestimmt wieder bei der Nationalmannschaft unterwegs ist. Aber ansonsten, ja, ist es, glaube ich, vielleicht gar nicht so falsch, mit Katscher zu spielen. Schob man sich vielleicht den einen oder anderen Spieler noch fürs wichtige Spiel gegen Ingolstadt. Und da muss man auch schauen, ja, Bobadilla hat natürlich schon mal gegen Bayern einen Siegtreffer errungen. Aber wenn es bei dem nicht 100% ist, würde ich den auch lieber draußen lassen. Weil der gegen Ingolstadt auch immer für ein Tor gut ist. Und dann musst du halt einfach schauen, dass gegen Bayern so wenig wie möglich zulässt. Und einfach Glück haben. Wenn sie sich dann zu sehr aufreiben, dass sie dann vielleicht auch keinen Bock haben. Aber momentan ist Bayern so spielfreudig, dass es ein bisschen Wunschdenken von mir ist.
Ja, wie gesagt, also ich halte Ingolstadt für, also vor allem trotz der, sagen wir mal, schwachen Punktausbeute, die ja in großen Teilen dem vorherigen Trainer anzukreiden ist, der einen wahnsinnig schlechten Saisonstart hingelegt hat. Aber ja. Gut, der FCA hat auch verdient gewonnen in Ingolstadt im November. Da waren wir ja beide vor Ort.
Da waren wir das beide vor Ort.
Das war ja ganz hübsch. Ja.
Da haben sie wirklich wie Absteiger gespielt. Also sie haben sich mittlerweile deutlich gesteigert. Das, also gegen uns, das war eigentlich schon peinlich, so niedrig zu gewinnen, weil Ingolstadt wirklich wie ein Absteiger gespielt hat. Also da ging gar nichts bei Ingolstadt zusammen.
Ja, wobei wir litten auch noch unter dem Schusterschen Offensivfußball. also war der Sieg da auch nicht selbstverständlich,
ja,
aber dennoch verdient. Und ich hatte mir ja mich mit einer Bekannten, die aus der Ingolstadter Fanszene ist, die aber von München rausgefahren ist, wir sind ja zusammen gefahren, die hat auch ganz klar gesagt, hier so wie die spielen, das ist ein Zweitligist und ein Zweitligakader und da braucht man sich nichts vormachen. Also die waren da auch sehr realistisch. Ich finde, sie kämpfen gut, sie fighten gut, sie schlagen sich wacker, aber es ist halt enorm wichtig zu sagen, okay, also wenn schon was passieren muss, dann wenigstens halt Relegation, also so beschissen Relegation ist, aber Ingolstadt ist unbedingt auf Abstand zu halten.
Auf jeden Fall sind wir für Ingolstadt gleichzeitig auch das richtige Gegenmittel, weil sie gerne auch mal selber in Führung gegangen sind und dann immer wieder den Nackenschlag bekommen haben oder sehr gut gespielt haben wie gegen Dortmund und dann auch wieder nichts zusammengebracht haben. Also der Leidensdruck bei Ingolstadt ist gerade aktuell schon sehr hoch.
Ja. Und schlussendlich, also ich hatte es an anderer Stelle schon gesagt, zu Bekannten bei mir aus dem Blog, habe ich gesagt, eigentlich musst du aus den nächsten beiden Heimspielen Freiburg und Ingolstadt 4 Punkte holen. Dann hast du 32, dann schaut es ja ganz okay aus. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass sich das da unten nochmal so zusammenschiebt. Mhm. Weil jemand stand jetzt, wenn du kannst sogar Gladbach hat auch nur 32 Punkte, kannst du noch mit reinrechnen. Also das ist schon brutal, was sich da unten zusammenschiebt und von den, sagen wir, Mannschaften, die unten drin sind, hat Augsburg noch genau 2 Heimspiele, also Ingolstadt und Hamburg. Das wären natürlich die besten 6 Punkte der ganzen Saison, wenn man die holen kann in den beiden Spielen. Und dann würde es, denke ich, auch ganz gut ausschauen. Aber ich frage mich gerade so ein bisschen, ob Ingolstadt jetzt auch da nicht so eine Situation entsteht, weißt du, wie damals 2012, 2013 mit Fürth, wo die, als es klar war, dass es nicht mehr geht, total befreit aufgespielt haben und uns sogar noch im letzten Saisonspiel, als wir uns da fast wie durch ein Wunder direkt gerettet haben, echt noch das Leben auch schwer gemacht haben.
Ja, ja. Also Ingolstadt ist auf jeden Fall aktuell keine leichte Mannschaft. Auch wenn bei ihnen jetzt die Ergebnisse nicht passen. Also gegen Dortmund haben sie ordentlich auch wieder aufgespielt. Und Dortmund hat sich mit einem 1-0 gerade noch so über die Zeit gerettet. Also es ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und darf man auf keinen Fall unterschätzen. Da müssen sie voll reingehen.
Natürlich. Also wenn ich aufstellen müsste anstelle von Manuel Baum, würde ich halt gegen Bayern Also wenn es Spieler gibt, von denen ich mir nicht sicher bin, ob sie für Ingolstadt hundertprozentig fit sind, würde ich sie gegen Bayern nicht spielen lassen.
Mhm. Ja, weil das Spiel gegen Ingolstadt ist, glaube ich, so dass der Dreh- und Angelpunkt aktuell. Und wenn du das nicht gewinnst, dann kommst du richtig in schlechtes Fahrwasser, weil das, was ein Absteiger eigentlich dann ausmacht, ist eigentlich genau so auf dem Level, wo wir jetzt aktuell stehen, bei diesen 29 Punkten, so irgendwie komplett hinten runter zu fallen und dann nur noch Spiele nacheinander zu verlieren oder unentschieden zu spielen.
Ja, zumal, also ich habe jetzt auch gerade den Spielplan aufgemacht, zumal danach ist Hertha auswärts, Hertha ist unangenehm die Saison, Köln heim, gut, wenn Köln, bei Köln die Spieler wieder fit sind, dann sind die auch echt the bomb, also echt richtig gut dieses Jahr. Mhm. Dann Frankfurt auswärts, Hamburg heim, Gladbach auswärts, Dortmund heim, Hoffenheim auswärts. Also da sind jetzt keine, also wirklich nur noch an direkten Konkurrenten in Ingolstadt und Hamburg drin.
Ja, also ich habe es auch aufgemalt. Also eigentlich die beiden Spiele sind die Pflichtsiege und das Einzige, was dann noch so ein bisschen kommt, ist, dass Frankfurt gerade so ein ziemliches Tief in der Rückrunde hat. Aber da ist schon wieder so lang hin, dass es kannst jetzt keine Aussage treffen. Das ist das einzige Vorteil von uns jetzt noch. Es sind noch haufenweise Spiele.
Ja.
Aber du musst die beiden Spiele gegen die direkten Konkurrenten, wo wir jetzt diese Saison wenigstens durchgezogen haben, unter zwei Trainern. FCA hat noch kein Spiel verloren gegen Mannschaft, die unter ihm stand. Diese Saison.
Das wäre natürlich super.
Außer Schalke. Schalke, stimmt. Schalke ist die Ausnahme. Aber gut. Schalke gehört auch unten nicht hin.
Ja.
Deswegen, ja.
Ja, das zwischendurch, sagen wir mal so, sah es entspannter aus, als es jetzt ist.
Ja.
Deswegen wären die zwei Extrapunkte gegen Freiburg echt hübsch gewesen.
Ja.
Daher auch meine etwas negative Reaktion auf den Abpfiff.
Mhm. Ja gut, wir sammeln uns nochmal kurz und dann machen wir nochmal ein bisschen Tipprunde. Bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Tim Enzel von der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit anderen Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Macht mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Wir stiften dafür einen Ball, unterschrieben von allen Spielern der deutschen Nationalmannschaft. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Erlös jedes Loses hilft dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Ja, da sind wir wieder mit auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk auf meinsportradio.de. Ja, bevor wir euch noch in den Spieltag entlassen, wollen wir noch ein paar Tipps. Felix, wie tippst du gegen Bayern?
Ich tippe auf ein 3:1 für Bayern.
Okay. Ich tippe auf ein 1:1. Bayern trifft früh, wir bunkern uns noch ein bisschen rein und irgendwie durch...
Und Alfred von Bogason.
Und irgendein Duseltor oder Alfred von Bogason.
Ja.
Geht's dann noch kurz vor Schluss 1:1 und feiern dann diesen einen kleinen Punkt. So, nächster Tipp. Wie tippst du gegen Ingolstadt?
Wie gesagt, unangenehmes Spiel, harter Kampf, aber ich sag... Der FCA muss das einfach 2:1 gewinnen. Also es hilft nichts. Ich denke, die Mannschaft ist stark genug und die wissen es auch. Und 2:1 Heimsieg.
Okay, ich tippe auf, dass Ingolstadt mit 1:0 in Führung geht und dann erst der Bottich zum Kochen kommt und wir sie dann mit 3 Toren hinten raus noch rausfegen. Also 3:1. Ja, Felix, wo kann man dich auf Twitter denn erreichen?
Auf Twitter nach wie vor als @SammyKufur und da schreibe ich zwar zurzeit nicht so viel über Fußball, aber für interessante Diskussionen zu dem Thema bin ich trotzdem immer noch zu haben.
So. Mich könnt ihr unter @Obster auf Twitter verfolgen. Die Zirbelnuss könnt ihr unter @MSRZirbelnuss verfolgen. Die Zirbelnuss könnt ihr auch über die Webseite meinsportradio.de abonnieren. Ebenso gibt es uns auch auf iTunes. Und eben, wir haben auch eine Facebook-Seite, da könnt ihr auch böse Hasskommentare ablassen. Die könnt ihr aber auch an @AndiRiedl auf Twitter ablassen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und hoffentlich dann endlich wieder mit der Christelle. Bis dann. Ciao.
Servus.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen sie ja alle auf im Lokomp oder im Nokamp oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de.